fünf goldenen Regeln für die Darmgesundheit, für Sport. Das haben wir auch in unserem Buch nochmal ganz explizit mit reingenommen. Und da steht ganz oben mit dabei, iss so viel Gemüse, wie du kannst. So vielfältig Gemüse, wie du kannst. Je bunter, desto besser. Dann deckst du einfach ganz, ganz viele deiner Ballaststoffe. Eine gute Orientierung sind 30 Pflanzen pro Woche. Das ist so eine ganz, ganz wichtige Regel. Dann jeden Tag eine Portion fermentiertes Gemüse, eine Portion fermentierte Milchprodukt zum Beispiel oder auch gerne pflanzliche Trinkprodukte, fermentierte. Dann auf jeden Fall eine Portion Omega-3-Fettsäuren, in welcher Form auch immer.
Herzlich willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ernährung und Fitness. Ich zeige dir, wie du deinen eigenen Weg zu mehr Wohlbefinden findest. Ohne Druck, ohne Extreme, dafür mit Freude, Wissen und Geduld. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Content Creator. In diesem Podcast unterstütze ich dich dabei, eine gesunde Balance zwischen Ernährung, Bewegung und mentalem Wohlbefinden zu finden. Diätkultur und unerreichbare Ideale lassen wir hinter uns und fokussieren uns auf Selbstakzeptanz sowie nachhaltige Veränderungen. Hier in meinem Podcast erwarten dich praktische Tipps, wissenschaftlich fundiertes Wissen und regelmäßig spannende Experteninterviews zu Gesundheitsthemen. Du findest mich auch auf Instagram unter fit_laura. Dort gibt's jede Menge Inspiration, tägliche Einblicke, zum Beispiel in mein Training und gesunde, alltagstaugliche Rezepte. Schön, dass du hier bist. Darmgesundheit ist ein Thema, das in den letzten Jahren unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und das auch völlig zu Recht, denn unser Darm beeinflusst nicht nur die Verdauung, sondern auch unser Immunsystem, unsere Entzündungsprozesse, unsere mentale Gesundheit und sogar unsere Leistungsfähigkeit im Sport. Gerade für aktive Menschen und Sportlerinnen ist das besonders spannend. Bewegung kann die Darmtätigkeit fördern, Stresshormone regulieren und sich positiv auf das Mikrobiom auswirken. Gleichzeitig kennen viele aber auch die andere Seite, Bauchprobleme beim Training, Unverträglichkeiten oder Verdauungsbeschwerden unter Belastung. Und genau darüber sprechen wir heute. Wir klären, wie stark Bewegung unsere Darmgesundheit wirklich beeinflusst, welche Rolle das Mikrobiom spielt, warum gerade unter Belastung Beschwerden auftreten können und was man im Alltag konkret tun kann, um den Darm zu unterstützen. Von Training über Mahlzeiten-Timing bis hin zu fermentierten Lebensmitteln und dem Umgang mit Süßstoffen. Und dafür habe ich mir heute eine Expertin eingeladen, Dr. Christina Steinbach. Sie beschäftigt sich intensiv mit Ernährung und Darmgesundheit und verbindet wissenschaftliche Perspektive mit praktischer Erfahrung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem heutigen Gespräch. Liebe Christina, schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich schon total auf unser Gespräch. Wir hatten ja gerade schon ein kleines Vorgespräch, was mir auch schon auf jeden Fall sehr Freude gemacht hat. Und ja, ich freue mich umso mehr auf unser Podcast-Interview heute. Ich würde sagen, stell dich gerne zu Beginn erstmal vor und sag vielleicht, was hat dich eigentlich zu dem Thema Ernährung und Darmgesundheit geführt?
Ja, vielen, vielen Dank, Laura. Ich bin auch schon ganz gespannt, wo uns das Gespräch heute hinführt und danke auch für die Einladung. Ja, genau. Also mein Name ist Christina Steinbach, also Dr. Christina Steinbach, ne, wenn wir ganz genau sind. Ich bin promovierte Ernährungswissenschaftlerin und arbeite seit fast 20 Jahren in der Ernährungsberatung. Mein Traum war es von Anfang an, tatsächlich Ernährung und Sport so ein bisschen zu connecten. Ich habe in meiner schon schulischen Laufbahn auch Trainerausbildung gemacht und bin Fitnesstrainerin und es hat immer ein Bekannter gesagt, weißt du, Christina, mit so einer Fitnesstrainerausbildung, da musst du während dem Studium dich kellnern, da kannst du was Gescheites machen im Nebenjob und so war es dann tatsächlich auch und dann konnte ich tatsächlich einfach auch mit diesem Thema Ernährung und Sport so ein bisschen meine Leidenschaften eigentlich kombinieren. habe in Gießen dann Ernährungswissenschaften studiert, auch dort promoviert und das begleitet mich einfach. Ich bin immer wieder begeistert, was da so rauskommt und es ist natürlich schön, dass ich jetzt seit vielen Jahren auch so meinem Herzensthema der Sporternährung und vor allen Dingen auch so der Darmgesundheit und der Sporternährung so frönen darf in Vorträgen, in Coachings. Ich bin auch beim Deutschen Leichtathletikverband als Ernährungscoach tätig und so ein bisschen in dieser ganzen olympischen, also DOSB Community im Prinzip mit eingebunden und darf da einfach tatsächlich auch wirklich bis Olympioniken, Leistungssportler, Profisportler betreuen. Aber, das sage ich immer, es freut mich umso mehr, wenn einfach auch so ambitionierte Hobbysportlerinnen, du hast ja gesagt, das hören uns vor allen Dingen auch Frauen zu, das ist immer ganz fantastisch, da wirklich einfach so ein bisschen Interesse dran haben, denn meine Erfahrung ist, dass gerade diese Hobbysportlerinnen oft sehr, sehr ambitioniert sind und wirklich sehr, sehr zielgerichtet und auch leistungsorientiert unterwegs sind und da vielleicht die Darmgesundheit manchmal auch zu kurz kommt. Und das ist auch so die Frage, die du ja gerade gestellt hast, wie kam ich überhaupt zu diesem Thema? Und im Endeffekt kam das Thema zu mir, das muss ich auch so sagen, ich war ja sehr jung, als ich mich selbstständig gemacht habe als Ernährungsberaterin. Und da war es erstmal natürlich so, dass jeder, der so kommt, der wurde beraten. Und es war eben tatsächlich ganz schnell so, dass vor allen Dingen Sportler auch auf mich zukamen, Triathleten damals. Und ich immer wieder gemerkt habe, Mensch, irgendwann an deren Niveau kommt so ein Punkt, wo die teilweise wirklich Probleme mit der Verdauung haben, sei es über Durchfälle, Krämpfe, Sodbrennen, also verschiedenste Symptome eigentlich so kommen. Und damals, das ist jetzt auch, wie gesagt, fast 20 Jahre her, konnte ich mir gar nicht so richtig erklären, warum das besonders auch dann in so einem Leistungsbereich kommt. Und dann hat mich das einfach so gepackt, ja. Also ich liebe es auch zu recherchieren und rauszufinden, warum dann bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Und da ist tatsächlich diese Darmgesundheit einfach auch dieses Organ Darm in seiner Gänze einfach für mich wirklich eine ganz große Faszination geworden.
Ja, total schön. Merkt man auch richtig, während du sprichst, dass das definitiv deine Leidenschaft ist, dieses Thema. Und das ist ja wirklich eigentlich das Schönste, wenn man so die Leidenschaft mit dem Beruflichen verbinden kann und dann eigentlich ja fast tagtäglich machen kann, was einen wirklich erfüllt und interessiert.
Ich meine, ne, das ist ja auch dein Werdegang so ein bisschen. Ja. Und ich finde, es gibt ja wirklich nichts Schöneres. Und deswegen, ich rede da einfach ja auch so gerne drüber. Und wenn wir dann wirklich auch vielleicht Frauen erreichen, die sich da nochmal ein bisschen was mitnehmen können und denken, ah, stimmt, das kann ich mal ausprobieren, dann ist es ja umso besser.
Absolut, ja, super. Fangen wir mal an mit dem Thema Darmgesundheit und Sport, denn genau darum soll es ja heute auch gehen in unserem Gespräch. Und ich würde mal behaupten, dass auch Personen, die jetzt gar nicht so was mit dem Thema Darmgesundheit und auch Sport am Hut haben, die sich da noch nie näher mit beschäftigt haben. Dennoch kennt ja, würde ich mal sagen, jeder den klassischen Verdauungsspaziergang, sodass man so grob weiß, okay, Bewegung tut meinem Körper gut, kann mir bei der Verdauung helfen. Wenn wir uns das jetzt aber nochmal genauer anschauen, wie kann jetzt wirklich Bewegung unsere Darmgesundheit beeinflussen?
Also da muss man, glaube ich, schon ein bisschen unterscheiden oder erstmal so ein paar grundlegende Definitionen immer sich angucken. Wir haben natürlich unterschiedliche Menschen, die jetzt auch unter diesem Begriff Sport auch ganz unterschiedliche Dinge verstehen. Und das ist mir auch immer ganz wichtig, gerade wenn wir über solche Anpassungen vom Darm oder auch Sporternährungsaspekte sprechen, dann sind wir wirklich in Bereichen von Bewegung über 3-5 Stunden pro Woche hinaus, also mehr als das, ja. Und alle, die jetzt in Anführungsstrichen, ich will das überhaupt nicht kleinreden, aber nur ein- oder zweimal in der Woche vielleicht auch schaffen, wirklich Sport zu machen. Sport ist für mich auch immer so ein bisschen eine Definition, dass wir so eine mittlere bis hohe Intensität einfach auch so mit Herzfrequenz und Puls haben. Das heißt, der klassischer Verdauungsspaziergang, wenn ich das nochmal so aufgreife, das wird für mich jetzt noch gar nicht so unter Sport zählen. Das ist einfach so ein bisschen Bewegung, ja. Und auch da kann ich direkt schon mal sagen, da kann man entweder das tun oder wie es ja auch immer so schön heißt, ne, entweder 1000 Schritte tun oder ruhen. Also da kann man der Verdauung mit beidem tatsächlich auch so eine Unterstützung erstmal geben. Aber wenn wir dann so ein bisschen aktiver sind und mehr Bewegung haben, dann wissen wir tatsächlich, dass sich der Darm zum einen positiv anpasst, indem er zum Beispiel diverser wird mit seinen Bakterien. Also Menschen, die, es geht hier um regelmäßige Bewegung im Alltag, auch mal sportliche Aktivitäten tatsächlich mit reinbringen, die haben die Möglichkeit, dass sich viele verschiedene Bakterien im Darm ansiedeln können. Wir nennen das dann wirklich diese Diversität der Darmbakterien. Und da wissen wir einfach auch aus der Datenlage, dass je diverser, also je verschiedener sich solche Darmbakterien dann auch ansiedeln, desto gesünder ist zum Beispiel auch unsere Darmschleimhaut und damit eben unsere Darmgesundheit. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch zu verstehen, dass Sport immer auch bis zu einem gewissen Grade natürlich einen Nutzen haben kann, aber jetzt komme ich ja so ein bisschen aus der Leistungssportberatung. Das heißt, da habe ich wirklich ja Menschen, die deren, ich sage immer, das ist eigentlich kaum vorstellbar, aber deren Beruf es ist, Sport zu machen. Und da sind wir natürlich, sage ich mal, wie in anderen Berufen auch, wieder mit einem ganz anderen Druck, mit einer ganz anderen Stressbelastung unterwegs. Und da fängt es dann auch so ein bisschen an zu kippen. Das heißt, je intensiver, je höher meine Trainingsvolumina so in der Woche sind, desto schlechter ist es dann eigentlich schon fast wieder für den Darm, weil wir dann wieder mit anderen Aspekten zu tun haben. Und dann kann man das nicht mehr so pauschal sagen. Jetzt müssen wir uns vielleicht so ein bisschen darauf einigen, dass wir hier eine Zuhörerschaft haben, die jetzt wahrscheinlich nicht in einem Ultra-Leistungssport- oder Profisportbereich hauptsächlich unterwegs ist. Also vielleicht manche schon, ohne dass sie es wissen. Also so ein Anhaltspunkt ist immer, ich muss mich besser um meinen Darm kümmern, wenn ich mehr als 5 Stunden Sport pro Woche mit mindestens mittlerer Intensität mache. Interessant. Da kann man ja so ein bisschen überlegen, ne? Wenn ich jetzt so jeden Tag, sag ich mal, also es gibt ja durchaus, ne, Personen bestimmt auch hier in der Zuhörerschaft, die jeden Tag 1 Stunde laufen gehen, um Kopf frei zu kriegen, vielleicht Stressabbau zu machen, weil man auch merkt, oh wow, es tut mir gut, ja, das ist ja so der eine wichtige Aspekt. Wenn ich da aber auch immer ein bisschen ambitionierter bin und das auch mal so ein bisschen mit Pace mache und so einen kleinen Leistungsgedanken für mich vielleicht auch habe oder jeden Tag 1 Stunde im Fitnessstudio einfach auch Krafttraining mache, dann muss mir bewusst sein, dass ich auf jeden Fall auf meinen Darm doch noch mal ein bisschen anders hören muss.
Ja, total interessant, weil ich würde tatsächlich auch sagen, oder ich weiß es, dass ich auch einige Frauen und Mädels in meiner Community habe, die jetzt auch hier im Podcast zuhören, die auch so ein bisschen mit dem Thema Bewegungszwang und Sportzwang Probleme haben, weil ich selber mal eine Zeit lang, das waren so 2-3 Jahre, bin ich in eine extreme Phase gerutscht, dass ich wirklich täglich Sport gemacht habe. Mein Körperfettanteil war auch sehr gering zu der Zeit, weil ich gleichzeitig nicht genug gegessen habe. Und war dann in so einer extremen Phase, wo ich auch direkt schlechtes Gewissen hatte, mich nicht gut gefühlt habe, wenn ich mal keinen Sport machen konnte. Selbst wenn ich krank war, auch dann hatte ich das schlechte Gewissen. Da bin ich Gott sei Dank raus und ich weiß aber eben, dadurch, dass ich damals schon offen darüber gesprochen habe, habe ich natürlich einige Frauen dann in meiner Community gehabt, denen es ähnlich ging. Zum einen fand ich das super schön, weil ich so mit meinen Erfahrungen und meinem Weg dann helfen konnte, aber ich fand es auch erschreckend zu sehen, wie viele Frauen es tatsächlich doch betrifft. Und ich hatte auch damals mehr Darmprobleme. Also ich hatte da auch so eine Phase, wo ich von Arzt zu Arzt bin mit Darmspiegelungen und die Untersuchung und die Untersuchung. Letztendlich kam dann raus, ich habe einen Reizdarm. Und die Probleme, die ich da damals hatte, das habe ich heute eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Und deswegen, da ist mir tatsächlich auch erst rückblickend irgendwann mal dieser Zusammenhang bewusst geworden mit nicht genug gegessen, Untergewicht, extremen Stress selbst mir gemacht, dass ich so viel trainiere, zusätzlich noch der Stress, dass ich trainiere und auch sehr viele so Proteinprodukte habe ich gegessen. Da kommen wir später aber, glaube ich, auch noch mal drauf zurück zu dem Thema Süßstoffe, High-Protein-Produkte und so weiter, wie das sich vielleicht auswirken kann. Aber genau, vielleicht kannst du da auch noch was dazu sagen.
Das ist ein mega wichtiger Punkt und danke, dass du das so offen ansprichst, weil das ist auch meine Erfahrung tatsächlich, besonders auch mit sehr leistungsorientierten Menschen, SportlerInnen, also je nachdem, wie man sich da vielleicht auch selbst definiert, auch nochmal wirklich dieser Blick, das, was du genau gesagt hast, gar nicht so richtig zu sehen, wie intensiv mache ich denn da eigentlich Sport und wie intensiv fordere ich da meinen Körper eigentlich auch heraus, ja, also es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, jeden Tag mit dem Hund eine Stunde spazieren zu gehen, da habe ich aber ein ganz anderes Leistungslevel, ja, wenn es dann so geht, dass ich wirklich schon mich selber so ein bisschen unter Druck setze und das Gefühl habe, ich muss das tun, dann haben wir immer eine Verschiebung auch der Stresshormone. Und Stress ist für unseren Darm wirklich ein Faktor, der ihn leiden lässt. Das kann ich einfach so plump sagen. Und dann kommen wir ja in so eine Spirale, in so eine Kaskade, wo wir ja auch wieder diesen Begriff, ich hau ihn jetzt mal raus, vielleicht hast du es in einem anderen Podcast ja auch schon mal mit angesprochen, aber es gibt ja das sogenannte relative Energiedefizitsyndrom. Das bedeutet und ist leider schon auch noch ein bisschen weiblich geprägt, das muss man sagen, wobei es das nicht nur bei Frauen gibt. Früher, das ist ja auch so verrückt eigentlich, haben wir das immer so The Female Athletes Triade und so genannt, also die Triade des weiblichen Athleten. Das hört sich auch immer schon so ein bisschen bescheuert an, als ob kein Mann das haben kann. Also wir wissen heute, Männer können das genauso haben. Aber wir haben bei uns Frauen natürlich so einen, so, ich finde immer so einen mega coolen Indikator und das ist unsere Periode. Und unsere Periode zeigt uns ganz gut, ne, wie regelmäßig ist die, wie kommt die überhaupt, kommt sie nicht. Also da merken wir schon in Anführungsstrichen oft relativ früh, was so mit unserem Körper los ist. Und diese, ich sag mal, so ein bisschen eindeutigen Indikator, den haben Männer halt einfach nicht oder männliche Sportler oder Menschen, sodass wir da natürlich nochmal eine andere, vielleicht Aufmerksamkeit erstmal auch auf dem weiblichen Körper lange Zeit hatten. Das Interessante an diesem Energiedefizit ist nicht, dass sofort die Periode ausbleibt oder sofort irgendwas Schlimmes passiert, sondern genau so ein schleichender Prozess kommt, indem dann gerade der Darm wieder leidet. Denn wenn ich zu wenig Energie zuführe, dann überlegt sich der Körper natürlich ja ganz genau, wofür verwende ich die Energie, die jetzt reinkommt, tatsächlich. Und leider ist es dann meist eben nicht dafür, dass die Schleimhaut besonders toll im Darm aufgebaut ist, dass die Bakterien sich wohlfühlen. Nee, da geht es erstmal ums knallharte Überleben. Da wird erstmal das Gehirn versorgt, wenn noch was übrig ist, die Muskulatur. Wir gucken, dass die Atmung funktioniert und das Herz. Und dann wird schon, ne, dann werden schon Kompromisse gemacht, in Anführungsstrichen. Deswegen fühlen wir uns dann oft eben schlapp, antriebslos oder wir haben auch so ein bisschen depressive Gedanken, ne? Also die ganze Hormonlage, das verschiebt sich und der Darm, die Schleimhaut im ganzen Magen-Darm-Trakt ist eine der ersten, die unter solchen Situationen tatsächlich leidet. Deswegen finde ich es ganz interessant, dass du dann auch sagst, Mensch, ey, da bin ich von Arzt zu Arzt gerannt und am Ende sagt halt so ein Arzt, naja, ist ein Reizdarm. Da muss ich immer so ein bisschen, also ich möchte keinem Arzt irgendwas unterstellen, aber leider ist es im deutschen Gesundheitssystem ganz häufig so, dass irgendwie so eine schnelle Lösung her muss für ein Problem. Und ein Reizdarmsyndrom, ja, das gibt es ganz klassisch, aber bei jemandem, der mit deinen Symptomen oder mit deiner Geschichte kommt, da würde ich jetzt mich tatsächlich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist kein wirklicher Reizdarm, das ist die Folge von ganz anderen Dingen und wahrscheinlich steht so an oberster Stelle eben eine zu geringe Energie. Und das ist tatsächlich bei sehr leistungsorientierten Frauen ganz, ganz häufig auch der Fall, dass dann auch wieder die Situation kommt, dass sich die Körperzusammensetzung gar nicht mehr so richtig in die Richtung lenken lässt, wie man sie gerne hätte. Ne? Wir wir reißen jetzt alles rund um die Darmgesundheit so ein bisschen an, aber da merkt man schon, was da so alles mit zu tun hat. Ne? Wenn jetzt mein Darm einfach auch nicht gut funktioniert, dann ist der meist auch entzündlicher, dann verbreiten sich diese Entzündungsstoffe einfach auch im Körper. Die Schleimhaut kann nicht mehr aufrecht gehalten werden. Also da kommt so ein ganzer Rattenschwanz im Prinzip hinterher. Deswegen ist das immer so wichtig, tatsächlich auch bei Darmproblemen nochmal in sich zu gehen und wirklich zu schauen, was hat sich auch so verändert, wie ist meine Stressbelastung, wie viel Sport mache ich so in der Woche, habe ich auch ausreichend Erholung? Und da kann ich auch wieder nur so aus dem Leistungssport sagen, Erholung ist nicht noch 3 Stunden spazieren gehen am Tag, das ist keine Erholung, sondern Erholung, da darf man dann wirklich einfach mal faul sein, da darf man auch einfach mal rumliegen, da darf man auch wirklich mal nichts tun und sich wirklich entspannen. Und ganz oft ist es genau solche Situationen, dass wenn man so ein bisschen so ein Zwang dahinter auch hat, sich zu bewegen, einem genau das schwerfällt. Und wenn man da ehrlich zu sich ist und merkt, oh, ja, das fällt mir schon schwer, einfach mal einen Tag gar nichts zu tun, dann sollten tatsächlich auch so ein bisschen die Alarmglocken schon losgehen, genau.
Ja, und du hast jetzt ja schon angesprochen, dass es natürlich auch so ein bisschen auf die Intensität ankommt. Gibt es denn jetzt bestimmte Sportarten, wo man sagen kann, die belasten den Darm mehr oder die unterstützen ihn vielleicht besonders?
Ja, grundsätzlich müssen wir uns auch da immer überlegen, was macht die Bewegung oder der Sport mit uns? Und da können wir uns mal vielleicht das Laufen gut ein oder mal vornehmen, so gedanklich. Und dazu müssen wir wissen, dass unser Darm, also gerade der Dünndarm, in Anführungsstrichen relativ lose in unserem Bauchraum rumhängt oder liegt. Und alles, was wir zum Beispiel dann in Laufsportarten haben, wo wir sehr oft diese Auf- und Abbewegungen hinnehmen, ja, also wo wir wirklich so immer vertikal, auch teilweise Sprungsportarten, ja, wo viele vertikale Bewegungen sind, da können wir uns auch wirklich gedanklich vorstellen, wie unser ganzer Dünndarm immer hoch und runter gejuckelt wird, ne? Der wird immer hoch und runter geschossen und hoch und runter und also schlägt dann ja auch immer an anderen Organen an. Und das ist immer eher negativ. Also wir wissen, dass zu große, zu lange vertikale Belastungen tatsächlich dem Darm jetzt nicht unbedingt gelegen kommen. Andererseits, wenn du jetzt sowas nimmst wie Fahrradfahren zum Beispiel, da liegt der Darm, sag ich mal jetzt, wenn die Fahrradfahrer, die liegen ja fast auf ihren Rädern, also es ist ja fast so eine horizontale Lage, da liegt der relativ ruhig und dann ist ja unser Bauchraum so, dass, sag ich mal, die Bauchmuskulatur diesen Darm da so ein bisschen drin hält. Aber das Interessante ist, durch die Knie beim Radfahren findet von außen immer so eine kleine, leichte Massage statt für den Dünndarm. Und da weiß man zum Beispiel, dass das sehr positiv ist. Also gerade auch für Menschen, die tatsächlich Reizdarm haben oder sogar chronisch entzündliche Erkrankungen, wie dann schon sowas wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, da wird tatsächlich sogar dieses, oh, ich liege im Bett und ich tue so, als ob ich Rad fahre, ja, als kleine unterstützende Maßnahme empfohlen, weil es tatsächlich den Darm so ein bisschen von außen eben massiert, es unterstützt ihn so ein bisschen in seiner ganzen Transporttätigkeit und das können wir tatsächlich sehr positiv mit ansetzen. Unabhängig von der Sportart an sich ist es aber immer vor allen Dingen auch die Intensität und auch die Länge, also der Umfang am Tag oder dann auch in der Woche. Denn wir müssen uns immer überlegen, wo oder was macht der Körper, wenn wir wirklich Sport machen. Und Sport löst in unserem Körper eine Stressreaktion aus. Das kann erstmal auch sehr positiv sein, weil wir darüber dann einfach auch mal in so ein Runners High oder so kommen. Ne? Wir können richtig abschalten, wir können an nichts anderes mehr denken. Aber diese Stresshormone sind erstmal da und die kommen so originär aus diesem Fight-or-Flight-Modus. Und dieses Fight-or-Flight heißt, der Körper schafft das Blut, was gerade im Körper unterwegs ist, dahin, wo er es braucht. Wo braucht er es? In der Muskulatur, im Gehirn. Der Magen-Darm-Trakt hat jetzt unter diesen Umständen nicht so eine oberste Priorität. Ich sage immer, ja, wenn jetzt hier ein Mammut steht, dann denkt sich der Darm nicht, ach, ich schieß mal Blut in den Darm und oder der Körper, ne, ich schieß mal Blut in den Darm, damit ich jetzt schön auf Toilette gehen kann. Nee, der zieht da alles weg, bringt es in die Peripherie, damit besonders die Muskulatur mit Sauerstoff versorgt ist, das Gehirn für die Konzentration mit Sauerstoff versorgt ist und denkt sie so, naja, um den Darm, da kümmern wir uns später. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wenn ich jetzt gerade was richtig Krasses gegessen habe, dann denkt sich der Körper, oh wow, ich kann mich gerade nicht um die Verdauung kümmern, ich werde das so schnell es geht los. Und jetzt genau, jetzt nicken alle so und es kommen so kleine Erkenntnisse. Man denkt, okay, jeder kann sich vielleicht an die letzte Prüfungssituation erinnern, wo ich vielleicht so richtig hart unter Stress stand, also auch unter wirklich harter Adrenalinanspannung. Und super viele Menschen reagieren dann mit Durchfall, mit ganz schnellem Durchfall. Das können wir fast nicht kontrollieren. Und das sind tatsächlich diese Mechanismen, die dahinter stecken, ne? Wo wir dann sagen, okay, ja, es zieht einfach auch das Blut so ein bisschen raus aus diesem ganzen Magen-Darm-Trakt. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was wir dann wirklich aktiv als Sportler, die große Trainingsumfänge haben, trainieren müssen. Also wir müssen unserem Darm dann einfach auch wieder sagen, hör zu, das ist jetzt Stress, ja, verstehe ich, ist alles okay, aber wir müssen hier miteinander arbeiten, wir müssen hier kooperieren, denn ich will hier, keine Ahnung, in Ironman laufen und ich bin jetzt noch die nächsten 10 Stunden unterwegs. Na, also irgendwie müssen wir das zusammen schaffen und das müssen wir auch trainieren und das vergessen viele tatsächlich.
Und wie kann man das trainieren?
Es gibt ganz klassische so Trainingsprotokolle, ne? Das nennt sich dann Train the Gut, also wirklich richtiges Darmtraining. Und da versucht man dann tatsächlich über verschiedene Maßnahmen, wie zum Beispiel mit vollem Magen, also direkt nach einer Mahlzeit intensive Einheiten machen. Man versucht, seine Kohlenhydratzufuhr langsam zu steigern, dass der Körper auch lernt, einfach auch während der Belastung, ne, wenn eben das Blut wenig wird, zum Beispiel weiterhin Energie zu verstoffwechseln. Denn das vergessen wir ja auch. Je länger und je intensiver ich trainiere und Sport mache, desto eher muss ich meinen Körper auch währenddessen mit Energie versorgen. Und das ist tatsächlich sowas, ich kann das immer nur als Beispiel von einem Kunden von mir sagen, ein Mann, also Mitte 40, ist Triathlet, hat auch schon einige Triathlons gemacht, aber immer nur so Mittelstrecke oder Kurzstrecke und möchte jetzt einen Ironman laufen und hat bislang einfach seine Mittelstrecke mit Wasser bestritten. Also die machen dann 6-8 Stunden Sport am Stück und trinken Wasser. Das ist für mich, da bin ich immer komplett irritiert und weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, dass man wirklich das Gefühl hat, ja, das geht. Ja, das geht, weil unser Körper einfach mitmacht. Unser Körper ist ja unser bester Freund. Das heißt, erstmal macht er da voll mit, egal wie sehr er ausgebeutet wird oder egal wie sehr ihn das belastet. Nur die Frage ist immer, wie lange kann ich sowas machen, bis mir dann wirklich was passiert oder bis ich dann einfach tatsächlich so ein bisschen negative Effekte habe. Und da geht es dann wirklich darum zu sagen, okay, wir gucken uns an, dass wir das langsam aufbauen, dass wir das Essen rund um Training und Bewegung eben so planen und steuern, dass sich der Darm dran gewöhnen kann, dass er lernt, okay, ich kann auch unter Belastung Kohlenhydrate verwerten, dass sich die Darmschleimhaut einfach auch besser aufbauen kann. Dann haben wir nämlich so den tollen Effekt, dass unsere Darmbakterien kurzkettige Fettsäuren produzieren, die wir dann auch wieder direkt für eine Energiebereitstellung nutzen können. Dann freuen die sich, ne, dass sie da so ein bisschen beitragen können und wir haben einfach einen positiven Leistungseffekt. Also es hängt wieder alles total miteinander zusammen.
Ja, das zeigt wirklich schon wieder das Gespräch mit dir, wie komplex es doch alles auch ist, aber im positiven Sinne. Also ich finde es unfassbar spannend, was alles da wirklich zusammenhängt. Und du hast jetzt gesagt, dass eben gerade Durchfall bei vielen Sportlern ein Problem ist. Ich denke auch Blähungen oder Bauchschmerzen, das sind Dinge, die viele Sportlerinnen kennen, oft eben während dem Training schon oder danach. Und wenn man das jetzt eben trainiert, hat das dann irgendwie auch negative Effekte oder hat das eigentlich nur positive Effekte, weil es einfach wie so eine Art Gewohnheit ist. Man trainiert den Darm einfach ein bisschen in eine andere Richtung, was aber nicht unbedingt gleich schlecht ist, sondern im Gegenteil vielleicht sogar gut sein kann.
Ja, genau. Also ich würde auch sagen, man kann jetzt nicht genau sagen, das hat, also das ist irgendwie super schlecht oder super gut. Man muss halt immer gucken, wie muss ich den Darm überhaupt trainieren? Also was ist meine Anforderung? Ich sage jetzt immer, wenn ich jetzt nur jeden Abend einfach eine Stunde laufen gehe, dann ist natürlich die Gewöhnung des Darms eine andere, wie wenn ich jemanden auf einen Ironman vorbereite oder wenn irgendwelche Ultraathleten, ich hatte jetzt mal so einen Ultraradathleten, der irgendwie da quer durch Deutschland gurkt. Also das sind natürlich dann andere Anforderungen. Das heißt, wir können es immer sehr stark an der Anforderung uns erstmal angucken. Aber die häufigste, oder das ist so meine Erfahrung, die häufigste Ursache für solche Darmprobleme ist auch immer wieder ein schlechtes Timing mit dem Essen. Also das bedeutet, dass ich tatsächlich jetzt vielleicht, wir nehmen jetzt mal eine Frau, die jeden Abend so eine Stunde joggen geht, weil sie das so ein bisschen entlastet und sie kann runterkommen und Stress abbauen oder geht ins Gym, macht irgendwelche Aerobic-Kurse. Ja, das ist ja auch ganz, also ist ja sehr, sehr häufig. Dann haben wir immer die Situation, dass diese Menschen oft nicht bedenken, wie sehr sie ihren Körper fordern. In so einer Stunde, sage ich mal jetzt High-Intensity-Aerobic, ja, das ist schon ein hartes Workout, sage ich mal. Und wer von euch denkt denn dann immer gleich dran, ah, okay, ich gucke, dass ich mindestens 3 Stunden davor nichts mehr Schweres gegessen habe, dass ich mindestens eine halbe Stunde davor nochmal einen Kohlenhydrat-Snack habe. Ich mache mir ein bisschen Salz und ein bisschen Kohlenhydrate in meine Flasche Wasser, die ich dann während dem Workout habe, denkt doch keiner. Da denkt jeder an sein Handtuch und seine Flasche Wasser und ab dafür. War ich und bin ich auch ab und an immer noch genau die gleiche Person. Ich habe früher in meiner Jugend Wettkampf-Aerobic gemacht, da habe ich Wasser getrunken. Da haben wir teilweise 2-3 Stunden trainiert, da habe ich Wasser getrunken. Also das heißt, das Bewusstsein dafür, dass ich dann in so einer Situation wirklich auch Energie zuführen muss, ist oft nicht da. Und was wird dann oft noch gegessen? Dann wird eine Banane gegessen oder dann wird ein Müsli-Riegel gegessen. Ja, weil wir da ja gelernt haben, toll für nur nochmal so Energie. Was haben wir da? Da haben wir aber Ballaststoffe drin, also auch in der Banane. Je nachdem, wie wir es vertragen, die ist dann schon ein bisschen verträglicher. Aber gerade bei den Müsli-Riegeln, dann haben wir da vielleicht noch Nüsse drin, dann haben wir da Ballaststoffe drin. Dann haben wir vor allen Dingen ja vielleicht den super-duper Raw-Riegel, den wir essen. Da sind dann tatsächlich auch noch viele Ölsaaten mit drin. Also das heißt, wir haben Kombinationen, die dann für so eine Belastung während einem High-Intensity-Training vorab überhaupt nicht gut sind. Und dann gehen wir heim und denken, ach, oh, jetzt habe ich irgendwie so Druck im Darm, ja. Das liegt tatsächlich ganz oft zum Beispiel an Ballaststoffen vor dem Training und da auch oftmals noch an den falschen Ballaststoffen. Auch das ist uns ja immer nicht so bewusst. Wir wollen ja uns immer so in Anführungsstrichen gesund ernähren und gesund essen und achten dann immer auf unsere Rohkost und auf unser Gemüse und Obst, was wir so essen, wo wir einfach sehr viele unlösliche Ballaststoffe teilweise auch mit dabei haben, die besonders unter Aktivität dann durchaus zu Problemen führen können.
Und wenn wir uns jetzt nochmal das Thema Laufen anschauen, was du vorhin schon angesprochen hattest, da ist ja auch sehr häufig gesehen, gerade bei denen, die es eben professionell machen, auf Wettkämpfe hintrainieren, dass man dann bei den Longruns auch Gels nimmt, wo dann eben eigentlich purer Zucker drin ist. Und ich bin zum Beispiel auch letztes Jahr meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Das heißt, ich hatte so das erste Mal wirklich auch einen Laufplan, wo ich gezielt gewisse Einheiten hatte und dann natürlich auch angefangen habe, ab einer gewissen Distanz, ab einer gewissen Trainingslänge Gels zu nehmen und auch das eben trainiert habe. Wie du vorhin schon gesagt hast, man muss den Darm darauf hintrainieren. Also man sollte auf keinen Fall am Wettkampftag selbst dann das erste Mal so ein Gel nehmen. Sondern das man sollte
das schon. Eine sehr gute Empfehlung, Laura.
Das ist wirklich, man sollte das vorher schon üben.
Absolut.
Genau.
Das vergessen, ich werfe das mal ganz kurz ein. Das hört sich jetzt so witzig an, wenn wir zwei uns darüber unterhalten. Ich weiß, dass in deiner Community ganz viele jetzt denken, ach so, okay. Ganz viele meiner Kunden sind immer total überrascht, wenn ich sage, ihr müsst Gel nehmen, immer im Training trainieren. Genauso wie ihr einen Laufplan habt, müssen wir dieses Versorgungsstrategien tatsächlich trainieren, üben. Das können wir nicht einmal machen und denken, oh ja, hat geklappt. Wir müssen es trainieren. Wir müssen den Darm darauf vorbereiten. Also mega Tipp. Also wenn heute das rauskommt, dass sich das jeder merkt, sind wir schon
zufrieden. Hat sich schon gelohnt. Stimmt. Ja, und ich muss auch sagen, dass ich natürlich auch am Anfang, also ich mache ja jetzt schon lange viel Sport, aber mit dem Laufen, das war natürlich so das erste Mal, dass ich mit so einem Pensum laufen war. Und auch das erste Mal, dass ich dann über meine 10 Kilometer mal gelaufen bin, da hatte ich Trainingseinheiten mit 16 Kilometer, 18 Kilometer, einmal 24 Kilometer. Und da hatte ich natürlich auch an manchen Tagen diese Probleme, über die wir schon gesprochen haben. Und dann hatte ich auch mal nach den Gels, dass ich zu Hause mir dachte, okay, jetzt krummelt aber mein Bauch irgendwie. Aber ob es jetzt mit dem Gel zu tun hatte oder eben dann doch mit der langen Strecke, weiß man natürlich dann nicht. Aber da würde ich jetzt auch rückblickend sagen, hat es mir einfach total geholfen, dass ich das regelmäßig gemacht habe, dass ich das trainiert habe, weil es wurde dann auch immer weniger. Und während dem Wettkampf, also ich weiß noch, als ich angefangen habe mit diesen langen Distanzen, dachte ich mir so, ich kann doch nicht den Halbmarathon laufen und muss dann währenddessen oder danach direkt aufs Klo. Das geht doch nicht, da verliere ich doch Zeit. Also es war schon so mein Gedanke. Und während dem Wettkampf war dann aber gar nichts. Also da war ich dann Gott sei Dank schon an dem Zeitpunkt, wo ich sagen würde, da habe ich dann, ja, habe ich meinen Darm wahrscheinlich gut trainiert gehabt. Aber am Anfang hatte ich da schon diese Gedanken, dass ich mir dachte, wie machen die Leute das? Wie soll ich das schaffen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich jetzt dadurch, dass es ja so mein Thema ist, halte ich dazu ja wirklich viele Fortbildungen, auch Vorträge und so. Und ich habe so eine Folie, wo einfach tatsächlich von so einem Marathon einfach die Dixi-Klos drauf sind. Ne? Mhm. Und ich glaube, jeder hier aus der Community kennt das, der schon mal bei einem Lauf-Event war. Es gibt immer eine unfassbar lange Reihe Dixi-Klos und die Schlangen kurz vorm Start sind enorm lang. Das ist auch erstmal eine ganz gute und gesunde und normale Reaktion des Körpers auf Stress. Denn ich sag mal, Training ist immer noch mal was anderes als Wettkampf. Der Wettkampf, der stresst dich noch mal ganz anders. Da ist die Adrenalin-High ist noch mal viel, viel höher. Es sind andere Stresshormone, die da einfach auch noch mal ein bisschen mit rausgehen. Und dann eben auch einfach mal so ein Entladen und Entleeren des Körpers hervorrufen, ist genauso. Was tatsächlich bei genau solchen Situationen immer, sage ich mal, gedanklich auch wirklich falsch gemacht wird, wir planen immer den Wettkampftag. Wir müssen aber 2 Tage vorher starten. Also gedanklich müssen wir schon 2 Tage vorher planen, was esse ich und wie viel. Und schon da fängt es an, dass ich Ballaststoffe rausnehme, Fette rausnehme. Und dann kommt genau der Gedanke, also ich weiß nicht, ob du den jetzt explizit hattest, aber der begegnet mir einfach ganz oft. Jetzt esse ich ja nicht mehr gesund.
Ja.
Das ploppt plötzlich ins Hirn und dann denke ich, jetzt hat die mir empfohlen, eine Packung Gummibärchen zu essen. Aber das ist doch nicht gesund. Und dann kollidiert der Gedanke, ich will doch etwas Gesundes tun. Also ich bereite mich ja auf Sport vor in dem Gedanken, ich tue meinem Körper etwas Gutes. Ich habe vielleicht ein Ziel, das ich erreichen möchte. Und genau da muss ein Umdenken stattfinden. Denn ein Halbmarathon oder auch ein Marathon, wenn das wirklich mal ein Ziel ist, das ist nicht gesund für den Körper. Ich sage es einfach, wie es ist. Natürlich passiert mit dem Körper nichts. Aber ihr dürft euch in dieser Zeit kurz davon verabschieden, dass man gesund essen muss, also in diesem landläufigen Meinung gesund essen zu müssen. Sondern es geht jetzt darum, funktional zu essen. Das zu essen, was der Körper braucht, mit möglichst geringer Belastung für den Körper. Und das sind in dem Fall dann schnelle Kohlenhydrate, wie sie zum Beispiel in Gels vorkommen. Und dann ist ja auch immer die Frage, oh mein Gott, man weiß aber doch, dass schnelle Zucker und kurzkettige Kohlenhydrate und Süßigkeiten, das ist doch so schlecht für den Darm. Ja, in der Basisernährung. Das machst du ja auch nicht den ganzen Tag. Das machst du funktionell an so einem Wettkampftag und maximal noch 1 bis 2 Tage davor. Die restliche Zeit isst du ja total darmgesund und es ist total gut. Also darfst du in dieser Zeit das auch mal in Anführungsstrichen ein bisschen über Bord schmeißen. Bedeutet aber auch, wir müssen uns da so ein bisschen von lösen, denn unter Belastung ist die Verstoffwechselung im Körper ja eine ganz andere. Das heißt, unter Belastung gehen diese Zucker, die ich zuführe, ja sofort zur Energiebereitstellung. Da muss der Darm gar nicht in Anführungsstrichen so viel drumherum machen und hat noch Gefahr, dass es irgendwie bis in den Dickdarm kommt. Das haben wir da nicht, weil es genau akut gebraucht wird. Teilweise, ne, je nach Intensität, sogar ohne Insulin in die Muskulatur. Das heißt, wir haben ganz andere Stoffwechselprozesse, sodass einfach für SportlerInnen, die wirklich auch ambitionierte Leistungsziele haben, Gels, kurzkettige Kohlenhydrate, irgendwelche Siruppe, auch Gummibärchen, ja, das darf ruhig auch sein. Zum Beispiel ist auch so eine kleine Handvoll Gummibärchen vor einem Aerobic-Workout ist teilweise besser als nichts zu essen, ja. Und da haben wir einfach so ein bisschen diese Diskrepanz, ne, zwischen dem, was wir denken, was wir tun müssen und dem, was für unseren Körper in so einer Situation ideal ist. Und vielleicht hast du es wirklich schon sehr gut vorbereitet, ne, dass du sagst, ich habe mich dran gewöhnt, ich habe im Training auch mit den Gels geguckt. Dann muss man auch immer so ein bisschen gucken, wie viel Gramm pro Stunde hast du da aufgenommen? Hast du die Gramm auch gut trainiert im Training? Also da gibt es noch so ein paar Stellschrauben und dann muss man sich einfach die Mahlzeiten noch vor dem Wettkampftag mit angucken und dann kann man das wirklich sehr gut hinkriegen. Und ehrlicherweise ist das jetzt bei einem Halbmarathon, dass du sagst, okay, ich musste vielleicht davor auf Toilette und das war dann wirklich dem Stress auch geschuldet, habe aber meinen Halbmarathon ganz gut hinbekommen und musste dann danach. Das ist eigentlich schon ein sehr, sehr guter Erfolg. Also das ist schon etwas, wo man sagen kann, darauf kannst du super aufbauen, wenn du das denn möchtest. Ich hatte jetzt gerade im letzten Jahr zum Beispiel einen Marathonläufer, der auch noch mal ein bisschen in den Triathlon rein wollte, der keinen Marathon laufen konnte, ohne 4 bis 5 Mal auf Toilette zu gehen.
Oh je.
So, und jetzt überlegen wir ganz kurz, wo auf der Strecke denn Toiletten sind. Mhm. Gar nicht. Das heißt, man sitzt dann da im Busch. Und das ist ja auch eine extreme Stressbelastung für den Kopf, genauso wie du ja den Stress dann auch für dich schon hattest, ne? Wo du denkst, oh Gott, wo gehe ich denn da jetzt auf Toilette? Und das ist tatsächlich dann einfach auch nochmal zusätzlicher Faktor, der da so mit reingeht. Und da kann man natürlich gerade auch über Ballaststoffe, die ich so ein bisschen habe, über insgesamt in der Basisernährung die Darmgesundheit fördern, tatsächlich sehr, sehr gut einwirken.
Mhm. Du hattest ja auch am Anfang gesagt, ganz am Anfang, als ich dich gefragt habe, wie du zum Thema Ernährung und Darmgesundheit gekommen bist, dass es eben auch Studien gibt, die zeigen, dass Sport die Darmflora, also die Diversität, positiv beeinflussen kann. Mhm. Vielleicht da nochmal ganz kurz dazu, wie genau können wir uns das vorstellen? Also wie passiert das?
Also grundsätzlich müssen wir hier immer über moderaten Sport sprechen. Also wirklich jetzt nochmal keine hohen Intensitäten, denn wenn wir moderaten Sport machen, dann wird erstmal insgesamt der Körper besser durchblutet. Und damit wird einfach auch der Darm besser durchblutet. Das finden unsere Darmbakterien dann ganz toll. Das findet dann einfach auch unsere Darmschleimhaut ganz toll. Und es zeigt sich, der genaue Mechanismus ist nicht so bekannt, aber es wird wahrscheinlich auch so ein bisschen aus der Evolution heraus passieren, dass also auch so Naturvölker zum Beispiel, die sehr intensiv unterwegs sind, aber die ja immer sehr energieschonend und moderat Bewegung machen, vielleicht auch 6-8 Stunden am Tag, aber halt vielleicht nur mit 5 km/h oder so, ne? Also das heißt, die sind ja immer in einem sehr moderaten Bereich unterwegs und dieses Moderate versorgt einfach unseren Darm besser mit Nährstoffen, mit Sauerstoff. Die Darmschleimhaut kann besser dicht sein. Denn das große Problem einer unzureichenden Energie oder auch zu hohen Intensitäten ist, dass sich mit der Zeit die Darmschleimhaut so ein bisschen lockert. Und die so, es gibt so einen schönen Begriff, die Tight Junctions. Das ist, finde ich, immer so irgendwie ein cooles Wort. Aber diese Tight Junctions, das sind eigentlich so, ich nenne es mal so, wie so Kanäle in unserer Darmstruktur, die eben für diesen Nährstofftransport da sind, die aber fest genug sind, um zum Beispiel keine Entzündungsmediatoren, Toxine, sonstige, in Anführungsstrichen giftige Sachen weiter zu transportieren, aber locker genug, alle positiven Dinge weiter zu transportieren. Und diese Tight Junctions, die leiden zum Beispiel extrem unter Entzündungsprozessen. Und Stress, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, blödes Essen, Bewegungsmangel, führt im Körper immer zu einer erhöhten Entzündungsreaktion. Also auch so stille Entzündungen, diesen Begriff habt ihr bestimmt auch alle schon mal so ein bisschen gehört. Das ist das, was dann einfach gerade den Darm leiden lässt und vor allen Dingen diese Tight Junctions so ein bisschen lockert. Und dann sind wir in einer Situation, wo wir einen durchlässigeren Darm haben. So in den nicht ganz wissenschaftlichen Diskursen ist dann immer das Leaky Gut der Begriff, der da so mit reinkommt. Da wurde ja auch also draufgehauen, noch und nöcher in den letzten 10, 15 Jahren. Also in der Wissenschaft haben wir uns jetzt geeinigt, dass wir nicht Leaky Gut sagen, sondern das ist eine Permeabilitätsstörung. Das bedeutet, diese Struktur oder diese Situation, dass der Darm eben nicht mehr so tight ist, ne, wie er sein sollte, die ist da, die hat mit Entzündungsprozessen, mit Stressprozessen zu tun. Und immer dann haben wir diese Situation, dass eben so eine Permeabilitätsstörung da ist. Und das finden unsere Bakterien eben nicht so gut. Das heißt, immer dann, wenn wir, Bewegung haben, also ich spreche gar nicht von Sport, sondern regelmäßig Bewegung, Alltagsbewegung, aktiv sind, aufs Essen achten, moderaten Stressbelastungen ausgesetzt sind, dann freuen sich unsere Bakterien und können sich tatsächlich vermehren. Und da weiß man eben, es gibt bestimmte Bakterien auch, die dann tatsächlich zum Beispiel wieder, also Laktat verwerten zum Beispiel auch, ja. Und wenn wir jetzt auch intensiv trainieren und eine gute Mikrobiomlage haben, also eine gute Bakterienvielfalt im Darm haben, dann können wir zum Beispiel auch mit Laktat besser umgehen. Also es gibt wieder, auch hier, ich komme wieder von einem ins andere, aber am Ende ist genau das, wir wissen, je verschiedener sich Bakterien im Darm ansiedeln können, was wir eben über Bewegung fördern können, über das richtige Essen fördern können. Da spielen die Ballaststoffe durchaus eine große Rolle, aber dann auch über eine gute Stressreduktion. Ja, also wenn wir eben wissen, dass wir, keine Ahnung, beim Wellness gut entspannen oder beim Musik hören oder beim Yoga, dann sollten wir diese Dinge auch tun. Wenn es der Spaziergang ist, ist auch alles fein. Dann schlagen wir vielleicht mehrere Fliegen mit einer Klappe, aber das ist tatsächlich etwas, wo wir unserem Körper sehr positiv einfach auch Möglichkeiten geben, dann wieder mehr Bakterien und verschiedene Bakterien ansiedeln zu können, die sich dann wieder besser um unseren Darm und unsere Darmschleimhaut kümmern können.
Ja, total spannend. Und du hast jetzt schon angesprochen, die Ballaststoffe unter anderem spielen auch eine wichtige Rolle. Die sind ja, wenn wir es ganz einfach sagen, das Futter für unsere Darmbakterien. Und dann haben wir ja auch noch fermentierte Lebensmittel, wie jetzt frisches Sauerkraut, also da Betonung auch auf frisches, oder anderes fermentiertes Gemüse, Kombucha, Kimchi eben, auch fermentiertes Gemüse. Das alles sind ja fermentierte Lebensmittel, wo sich ja auch gezeigt hat, dass die unser Mikrobiom vielfältiger machen, sich also auch sehr positiv auf unsere Darmgesundheit, auf die Darmflora auswirken. Und das ist ja dann sicherlich auch ein großer Vorteil für Sportler. Hier kommt es natürlich auch sehr wahrscheinlich wieder auf das Timing an. Man sollte jetzt nicht fermentiertes Gemüse vor einem Long Run essen, aber man sollte es eben insgesamt im Alltag integrieren. Vielleicht kannst du uns da auch noch mal etwas tiefere Einblicke geben. Warum sind denn fermentierte Lebensmittel so spannend, gerade jetzt eben auch für Sportler?
Ja, super, super gerne. Also fermentierte Lebensmittel, ich liebe sie. Und du hast genau, du sagst jetzt frisches Sauerkraut. Ich würde sogar sagen, ihr müsst darauf achten, wenn ihr Sauerkraut kauft, dass wirklich milchsauer vergoren draufsteht. Mhm. Und es darf nicht draufstehen pasteurisiert. Warum? Es gibt genau zwei Effekte im Darm. Wir können einmal präbiotisch wirksam werden. Präbiotisch, das ist das, was du so schön genannt hast, als da liefern wir das Futter für unsere Darmbakterien. Da freuen die sich immer, da vermehren die sich, ja, und holen alle Kumpels dazu, die irgendwo da sind. Das finden die ganz toll. Das sind tatsächlich die Ballaststoffe, die wir haben. Da haben wir aber vorrangig zum Beispiel auch eher lösliche Ballaststoffe, also zum Beispiel Pektin. Ich sage immer, an einem Apfel kann man sich das so schön vorstellen. Wir haben die Apfelschale. Die Apfelschale ist eher ein unlöslicher Ballaststoff, also so ein bisschen eine sehr feste Struktur, fast schon wie so ein Stock. Ne, kann man sich das so ein bisschen gedanklich vorstellen. Und dann haben wir das Apfelinnenleben, also das Innere vom Apfel, das ist dann eher wie so ein Schwämmchen, wie so ein löslicher Ballaststoff. Und da ist eben dann auch gerade unter der Schale und im Fruchtfleisch ist eben Pektin drin. Das kennen wir vielleicht so ein bisschen vom, weiß ich nicht, Kuchen backen oder von irgendwie Pudding machen. Pektin ist ein löslicher Ballaststoff, der eine sehr gute Quellwirkung hat. Und genau das liebt unser Darm. Wenn wir also uns das auch so vorstellen, wenn wir so Schwämme essen, dann quellen die und dann reinigen die so ein bisschen, ne, den Darm durch. Die kommen überall so schön an die Darmwände dran, stimulieren die so ein bisschen, dann freut sich der Darm, dass er alle möglichen Sachen so ein bisschen weiterdrücken kann. Und dann haben wir aber eben auch so die Stöckchen. Wenn wir jetzt so ein Stöckchen überlegen, wie das da so durch den Darm durchwandert, dann geht das schon nicht mehr so smooth irgendwie im Kopf auch als Bild, wie wir das vielleicht bei den Schwämmchen haben. Dennoch liefert uns zum Beispiel diese Stöckchen auch die Möglichkeit, dass wir unseren Stuhlvolumen, also das, was wir dann auch essen, von der Menge einfach ein bisschen aufwerten und damit zum Beispiel auch eine bessere Sättigung, auch wieder so ein bisschen den Reiz an den Darmwänden haben. Also in der Theorie brauchen wir beides, aber gerade für SportlerInnen ist es tatsächlich besser, einen höheren Wert auf die löslichen Schwämmchen zu legen. Denn die gehen so ein bisschen smoother und da haben wir tatsächlich ja so Sachen wie eben Pektin oder wenn man es auch isoliert ein bisschen aufwerten möchte, ne, ist zum Beispiel Flohsamenschalen, Akazienfaserpulver, also das sind so Dinge, damit kann man zum Beispiel die Menge auch gut erhöhen, ohne dass man dann wieder Riesenmengen essen muss. Und bei den Stöckchen, ja, was alles so Randprodukte sind, wo wir wieder so in diesem ganzen Rohkost-Vollkorn, in Anführungsstrichen, Gesundheitsthema verankert sind, da sind eher so ein bisschen die Probleme. Also da muss ich wirklich gut von der sportlichen Aktivität das trennen, weil ich da tatsächlich dann einfach eher Probleme habe. Und das kann ich dann aber gut in die Basisernährung, Regenerationstage und so. Da kann ich auch einen Fokus zum Beispiel dann auf solche unlöslichen Ballaststoffe legen. Beide sind gut für unsere Bakterien. Also die freuen sich, die haben dann Futter, die können das verwerten. Man darf es aber auch nur langsam steigern, weil immer, ne, wenn einer futtert, dann pupst da auch. Ich sage es einfach, wie es ist. Und dann haben wir zum Beispiel auch eher manchmal ein bisschen Blähungen, wenn wir das nicht so gut nach oben kriegen. Das ist so das Futter für die Bakterien. Wir können aber tatsächlich auch versuchen, andere gute, neue Bakterien direkt anzusiedeln in unserem Darm. Weil wir ja wissen, okay, je verschiedener und je mehr Bakterien da sind, desto besser. Und da kommen dann eben so fermentierte Sachen ins Spiel. Die nennen wir dann probiotische Lebensmittel und Probiotika, das glaube ich, kennt man als Begriff auch so. Ich finde es immer so interessant, wir kennen das so als Begriff, aber so richtig erklären kann es oftmals keiner. Das heißt auch fermentierte Milchprodukte wie Joghurt, wie Kefir, wie Ayran, das sind alles Dinge, die tatsächlich die Bakterien an sich auch mitliefern. Und ich möchte hier auch wirklich noch mal eine Lanze, ich meine, ich bin Ernährungswissenschaftler, ich möchte eine Lanze brechen für echtes Essen, denn ja, wir haben Probiotika in Hülle und Fülle auch als Supplements. Wir wissen aber, dass nur bei bestimmten Situationen Supplements wirklich auch gezielt mit Stämmen unterstützen können. Die Basisernährung, also ich sage jetzt mal ganz plump, das Essen von dir und mir, das profitiert von Supplements, Probiotika eigentlich selten und verschiebt eher auch so ein bisschen diese Bakterienzusammensetzung. Deswegen plädiere ich tatsächlich dafür, wirklich fermentierte Lebensmittel zu nehmen. Also gerne vielfältig einfach auch fermentierte Milchprodukte oder auch fermentierte Pflanzen, Trinkprodukte, ne, Sojagurts und so weiter mit reinzunehmen und eben fermentiertes Gemüse. Weil auch da haben wir den großen, großen Vorteil, dass wir bestimmte Bakterien in sehr hoher Menge haben. Und gerade ne, so, also ich liebe das ja, ich mache ja auch so Kimchi und so Sachen dann immer selber, weil das eigentlich total gut ist, das selber zu machen. Deswegen darf ich mein Lieblingsfermentierrezept einmal hier rausdroppen?
Ja, natürlich, super gerne. Da freuen sich, glaube ich, alle.
Magst du Radieschen?
Ja, ja.
Ja, also das Allerbeste, was ich finde, sind fermentierte Radieschen. Mhm. Und ich persönlich mag es, wenn die ein bisschen größer sind, aber man könnte sie theoretisch auch raspeln oder hobeln. Aber ich finde Radieschen, ne, so ein bisschen das Grün weg, einmal so ein bisschen putzen und dann halbieren oder wenn es ganz große sind, vierteln. Mhm. Und dann stopfe ich die schon mit ein bisschen Schmackes in ein großes Einmachglas meistens rein. Ich persönlich liebe Knoblauch, deswegen kommt dann gerne auch noch eine Knoblauchzehe oder auch zwei nochmal mit rein. Und dann wird das Ganze mit 2%iger Salzwasser oder Salzlösung aufgegossen. Das heißt, 1 Liter Wasser, 20 Gramm Salz und einfach so lange reingießen, bis es voll ist. Jetzt schwemmt die dann manchmal je nach Glas so ein bisschen mit hoch. Ich bin halt da so ein bisschen einfach gestrickt. Natürlich, es gibt tolle Fermentgläser, Fermentiergläser, wo dann auch Beschwersteine und so weiter drin sind. Ich setze ehrlicherweise einfach immer einen Eierbecher oben rein, ja, und lege dann den Deckel einfach so ein bisschen drauf. Und dann lasse ich das einfach stehen. Und dann steht das da eine Woche. Dann halte ich es meistens schon gar nicht mehr richtig aus, weil ich unbedingt probieren will. Dann verändert sich vor allen Dingen die Farbe. Dann wird das Wasser rosa und die Radieschen bleiben oder entfärben sich so. Die werden dann so ganz weiß. Also lasst euch davon nicht abschrecken. Und dann kriegen die so ein Bitzeln. Also ihr dürft dann mit einer sauberen Gabel einfach so vielleicht nach einer Woche mal probieren. Dann kriegen die so einen leichten, säuerlichen Bitzelgeschmack. Und das ist Fermentieren. Das heißt, jetzt werden die ganzen Bakterien aktiv. Es bilden sich vor allen Dingen Milchsäurebakterien, die da tatsächlich mit drin sind. Und das liebe ich, ne? So nach 10 Tagen, wenn es mir bitzelig genug ist. Das kann man auch ein bisschen länger stehen lassen. Dann mache ich es zu, dann kommt auch gar nicht mehr so viel Gas und dann mache ich es in den Kühlschrank. Und dann habt ihr einfach zum Beispiel zu jedem, weiß ich nicht, Essen, Salat, einen ganz tollen fermentierten Easy-Peasy-Snack, den man immer wieder mit reinnehmen kann. Das ist auch wirklich eine meiner wichtigsten Regeln, jeden Tag in irgendeiner Form ein fermentiertes Lebensmittel zu sich zu nehmen. Eine gute Portion, also so eine gute Handvoll fermentiertes Lebensmittel einfach jeden Tag essen.
Ja, und es muss ja, wie du sagst, auch gar nicht viel sein. Also erstens wollte ich noch sagen, jetzt muss ich mir Radieschen kaufen. Also das muss ich testen.
Mach das.
Ich bin sehr gespannt. Ja, also, und weil ich dann eben auch häufig die Frage bekomme, ja, wie isst du denn dann das fermentierte Gemüse? Wie integrierst du das? Und ich muss ganz ehrlich sagen, also entweder ist es bei mir auch Joghurt. Es gibt einen Sojajoghurt, den ich super gerne kaufe, wo eben auch extra Bakterien zugesetzt sind. Oder so ein Skyr, den gibt es im Bioladen, da sind auch extra Bakterien drin. Aber ich habe eigentlich auch immer irgendein fermentiertes Gemüse hier. Ich habe es auch schon mal selber gemacht. Ich will es auch eigentlich viel öfter machen, aber oft ist da doch so, dass ich mir denke, ich kaufe es jetzt also schnell.
Gerade auch bei dem Kimchi muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte da jetzt letztes Jahr so im Herbst, da bin ich hier auch zu Hause allen ein bisschen auf den Keks gegangen, weil ich also jeden Chinakohl habe ich irgendwie zu dem perfekten Kimchi versucht zu bearbeiten und habe halt immer so, ich halte mich immer nicht so gerne an Rezepte. Das heißt, ich gucke dann einfach, was ist da, wie mache ich das und bei mir ist das Negative, ich esse nicht so gerne super scharf und viele Kimchi, die man so kaufen kann, sind mir persönlich einfach zu scharf. Deswegen dachte ich, das muss doch noch anders gehen und auch da, also wie gesagt, so ein Chinakohl, wenn man den verarbeitet, da hat man ja auch immer gleich so eine riesen Masse und dann stopfe ich das da in meine größte Tupperdose rein, die ich habe und dann merke ich, okay, dann fällt es zusammen und dann habe ich eigentlich gar nicht mehr so viel. Das heißt, man ist eigentlich jede Woche am neuen Kimchi machen. Ne? Deswegen kann ich das total verstehen. Aber achtet bitte darauf, denn es gibt eine Drogeriemarktkette. Da habe ich mich total gefreut, dass es Kimchi gibt. Und es ist auch wirklich geschmacklich sehr, sehr gut. Ist aber
pasteurisiert. Aber nicht gekühlt. Mhm, ja. Ich glaube, man kann vielleicht auch als, also erstens, wie du schon gesagt hast, man soll natürlich draufschauen, ob es draufsteht, pasteurisiert. Aber wenn es nicht im Kühlregal steht, dann ist eigentlich schon, hat sich schon erledigt, oder?
Nicht unbedingt. Gerade zum Beispiel so milchsauer vergorenes Kraut, das ist meist so eingeschweißt. Also wenn das gut luftdicht verpackt ist, in Glas oder in Konserve oder also so eingeschweißt, dann muss das nicht unbedingt gekühlt werden, weil dann kann da ja nicht unbedingt so ein Prozess weiter stattfinden. Aber natürlich ganz häufig, weil das halt auch immer nur in so komischen Plastik, wie Eimerchen oder sowas drin ist, da ist es oftmals dann auch gekühlt. Aber also mein Tipp ist tatsächlich immer ein bisschen zu schauen, schaut mal so ein bisschen in den internationalen Regalen der Supermärkte, denn je östlicher wir einfach auch unterwegs sind, also auch Polen, auch Russland, auch russische oder polnische Märkte, bei denen ist dieses Fermentieren viel, viel mehr noch in der Kultur verankert als bei uns unbedingt. Wir machen das mit Sauerkraut, ja, aber auch da oftmals einfach tatsächlich pasteurisiert. Und in solchen Läden oder auch in solchen Regalen, sage ich mal, findet man super Salzgurken. Polnische Salzgurken sind ganz oft tatsächlich milchsauer vergorene Gurken und die schmecken ganz anders als unsere komischen Essiggurken. Und ich kann euch eins sagen, ein Burger mit einer Salzgurke, also mit einer fermentierten Salzgurke oder auch so Kohlrouladen mit fermentierten Salzgurken, das ist geschmacklich was ganz anderes als mit unseren Weinessig eingelegten, eingekochten Essiggurken. Und da findet man ganz oft dann auch tatsächlich zum Beispiel Graut, also Weißkohl mit Möhre fermentiert, findest du in solchen Regalen dann tatsächlich auch sehr, sehr gut.
Okay, ja, spannend. Müssen wir mal alles schauen. Genau, was ich nur noch sagen wollte, dass wir das tatsächlich oft so machen, dass wir dann das fermentierte Gemüse vor unserer Hauptmahlzeit essen. Also, dass wir dann in der Küche auch noch im Stehen 2-3 Gabeln vom fermentierten Gemüse essen. Und dann gehen wir mit unserem Teller zum Esstisch und essen. Und das ist schon irgendwie wie so eine Routine geworden.
Ja, total. Und ich muss aber sagen, ich finde es auch sehr, also wenn man sowas dann auch immer mal so ein bisschen zu Hause hat, ne, da kann man halt auch ganz schnell zum Beispiel sich einfach nur ein bisschen Reis kochen oder ein paar Nudeln kochen und einfach so ein bisschen fermentiertes Kraut mit drüber machen. Da hat man eigentlich fast schon eine komplette Mahlzeit, ne? Noch irgendein Eiweiß dazu. Ich mag ganz gerne einfach so Burrata zum Beispiel, liebe ich da auch immer dazu. Oder ein bisschen Mozzarella oder sowas. Also das heißt, da nochmal ein bisschen mit einem Eiweiß aufgewertet, da habe ich schon eine sehr, sehr gute Mahlzeit und habe schon ganz vieles abgedeckt.
Und ganz simpel, ganz schnell. Ja, sehr schön. Absolut. Dann habe ich jetzt auf jeden Fall, wir kommen nämlich zum Ende, noch eine interessante Frage. Und zwar, viele Sportprodukte enthalten ja Süßstoffe oder irgendwelche anderen Zuckerersatzprodukte. Ist das jetzt problematisch für den Darm? Das ist ja so eine Diskussion schon seit mehreren Jahren. Es ist natürlich so, die Dosis macht das Gift. Es gibt immer überall Extreme und ein zu viel ist bei nichts gut. Aber welche Mengen sind okay? Worauf sollte man gerade als Sportler achten bei all diesen Produkten, die es da eben so gibt? Wo es ja eigentlich heißt, die helfen einem, aber vielleicht auch nicht immer.
Genau, also das ist natürlich ein Hot Topic, wie man so schön sagt, ne? Heiß diskutiert. Also grundsätzlich muss man immer überlegen, wofür wurden Süßstoffe oder auch andere alternative Süßungsmittel immer erstmal gemacht. Das war immer als Ersatz für Zucker, ja, als Ersatz für Glucose. Und da muss man natürlich sagen, wenn ich das als Grundlage erstmal sage, dann schädigt reiner Zucker in der Basisernährung das Mikrobiom und die Bakterien mehr, als dass es einen Süßstoff macht. Das ist einfach so. Und dann ist es aber natürlich auch immer meine Prämisse. Ich arbeite einfach ja auch nach den wissenschaftlichen Leitlinien und da gehört eine sogenannte Food-First-Prämisse dazu. Das heißt auch Supplements oder eben Nahrungsergänzungsmittel, wenn wir es schön deutsch aussprechen, dann sollen sie nämlich etwas machen. Sie sollen eine Lücke schließen, die ich mit normalem Essen nicht füllen kann. Und da bin ich eigentlich beim Knackpunkt. Das heißt, wenn es mir mit normalem Essen nicht möglich ist, meine Proteine zum Beispiel zu decken, dann bin ich ein großer Freund davon zu sagen, ich kann das über einen Proteinshake, über einen Riegel, über was auch immer tun. Und dann muss ich mich immer fragen, was ist dann das Ziel dieses Deckens? Ist es eben der Ausgleich meiner Proteinmenge oder will ich damit meine Darmgesundheit erhalten? Und das will ich da ja nicht. Das heißt, wenn ich es wirklich verantwortungsbewusst mache und nicht einfach wie so ein Gießkannenprinzip nur irgendwelche Riegel und sonstigen Sachen gucke, dann kann ich vor allen Dingen darauf achten, dass ich hochwertige Produkte habe, wo vielleicht auch weniger Süßstoffe als irgendwo anders drin sind. Das ist oftmals in den Produkten, die einfach so natural sind oder naturbelassen, ohne großartige Geschmackserlebnisse. Da habe ich tatsächlich eher nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass einfach auch weniger drin ist. Aber ich muss immer überlegen, was möchte ich damit erreichen? Und wenn ich eben, oder anders gesagt, dann nicht ausreichend Energie oder Protein zu mir zu nehmen, hätte einen viel nachteiligeren Effekt als tatsächlich dann diese Menge an Süßstoff, die da drin ist. Deswegen bin ich da, ich bin da gar nicht so dagegen, muss ich ehrlich sagen. Es kommt immer wirklich, wie du sagst, auf die Menge an. Und bei mir in der Beratung ist es ganz oft so, dass viele Athletinnen auch überrascht sind, wie gut man das meiste einfach auch ohne Supplements decken kann. Also so eine Basisernährung, da brauche ich nicht unbedingt irgendwelche Supplements mit dazu, außer jetzt vielleicht funktionelle Dinge, aber das, ja, wer weiß, müssen wir vielleicht in der nächsten Folge nochmal besprechen. Wir haben ja noch ganz viele Themen, die mal so ein bisschen anreißen.
Ich glaube auch. Genau. Ich glaube auch, genau. Deswegen lasse ich mir auch extra hier so ein paar Fragen noch offen. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, als abschließende Frage zu diesem wirklich spannenden Thema heute, was sind vielleicht die drei wichtigsten Dinge, die Sportlerinnen tun können, um sich um den Darm zu kümmern, um ihn gesund zu halten?
Ja, also das finde ich total gut. Wenn ich die drei um vielleicht 5 erweitern darf, dann sind wir tatsächlich nämlich in meiner, ich sage immer so, das ist so diese 5 goldenen Regeln für die Darmgesundheit, für Sport. Das haben wir auch in unserem Buch nochmal ganz explizit mit reingenommen. Und da steht ganz oben mit dabei, iss so viel Gemüse, wie du kannst. So vielfältig Gemüse, wie du kannst. Je bunter, desto besser. Dann deckst du einfach ganz, ganz viele deiner Ballaststoffe. Eine gute Orientierung sind 30 Pflanzen pro Woche. Das ist so eine ganz, ganz wichtige Regel. Dann jeden Tag eine Portion fermentiertes Gemüse, eine Portion fermentierte Milchprodukt zum Beispiel oder auch gerne pflanzliche Trinkprodukte, fermentierte. Dann auf jeden Fall eine Portion Omega-3-Fettsäuren, in welcher Form auch immer. Da sind wir heute auch noch gar nicht drauf angewiesen. Ich mache mal so einen Cliffhanger, denn gerade auch die Omega-3-Versorgung ist für die Darmgesundheit, für Sportler wirklich also extrem wichtig. Da plädiere ich auch ganz, ganz hart dafür. Und es muss jetzt kein Fischöl oder Kapseln sein, sondern es darf zum Beispiel sehr gerne, das ist auch das, was ich empfehle, ein Algenöl sein als Ergänzung. Und der 5. Punkt ist, so bunt wie möglich, also wirklich die Farbvielfalt, denn darüber haben wir ganz viel sekundäre Pflanzenstoffe und diese sekundären Pflanzenstoffe, die unterstützen dann auch wieder zum Beispiel beim Stressabbau, bei der ganzen ja, oxidativen Kapazität, besonders auch unsere Darmgesundheit.
Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Und vielleicht auch, also ich habe noch 3 abschließende Fragen, die bekommt bei mir jeder Gast, aber bevor wir uns denen widmen, vielleicht noch ganz kurz nochmal zu dir, wo kann man dich finden, wo kann man mehr über dich erfahren? Du hast jetzt auch gesagt, das Buch, wo kann man dieses Buch zum Beispiel finden, wie heißt das?
Ja, genau, sehr gerne. Also das Buch heißt Darmgesund im Sport, das habe ich mit meinem Kollegen Georg Abel geschrieben und das findet man überall, wo man Bücher kaufen kann. Wir freuen uns, wenn ihr das vielleicht in der Autorenwelt, im Shop der Autorenwelt bestellt, denn da werden Autoren immer ein bisschen wertschätzender bezahlt, wenn Bücher verkauft werden, als vielleicht bei großen Versandhandels. Aber auch da, wie gesagt, ich bin da einfach gar nicht so, wie soll ich das nennen, dogmatisch. Ihr findet es aber überall, wo ihr einfach Bücher auch kaufen könnt. Und ansonsten freue ich mich total, wenn ihr mir vielleicht auch in den sozialen Medien folgt. Bei Instagram, ihr findet mich immer, wenn ihr Doc Steinbach eingebt, eigentlich auf allen Kanälen. Ich teile da ganz viel rund um Darmgesundheit, Performance-Strategien, also Sporternährung grundsätzlich. Und versuche da tatsächlich auch wirklich so die Community ein bisschen aufzubauen. Das ist ganz, ja, ganz vielfältig. Also von wirklich Leistungssportlern und ambitionierten Sportlern über Trainer, über Hobby-Athletinnen, Athleten, also alle, die sich für Sport und Ernährung interessieren und da auch über die Darmgesundheit, da freue ich mich sehr gerne.
Ja, sehr schön. Da würde ich sagen, sind einige hier von den Zuhörerinnen dabei. Ja, schön. Dann kommen wir jetzt zu meinen abschließenden Fragen. Was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken?
Ich musste tatsächlich, liebe Laura, ein bisschen über diese Fragen, du hattest sie mir ja im Vorfeld geschickt, nachdenken. Das ist ja schon ganz tiefgehend. Da habe ich mal überlegt. Und also bei mir überhaupt gar nicht wegzudenken sind Haferflocken. Und mein Fahrrad.
Ja, ist doch schön.
Super gut. Also ich bin nicht eine absolute Porridge-Maus. Und
ich auch.
Also wirklich in jeglicher Form. Und ich laufe einfach nicht gerne und liebe deshalb mein Fahrrad.
Cool. Ja, sehr gut. Und Frage Nummer 2. Was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben?
Das möchte ich tatsächlich beruflich beantworten und also die wertvollste Erfahrung ist tatsächlich, was man mit dem richtigen Essen wirklich alles erreichen kann. Ich diskutiere das auch so oft mit Ärzten, anderen Therapeuten, die immer wieder überrascht sind, auch in meiner eigenen Familie, wie man wirklich Krankheiten wieder in gute Werte verwandeln kann, nur, ich sage das ganz bewusst, nur indem man bewusster das Richtige ist. Das ist für mich wirklich immer wieder erstaunlich und wie sich da auch die Erkenntnisse immer weiter entwickeln. Also das finde ich ganz fantastisch und deswegen freue ich mich auch so, dass ich auch nach 20 Jahren da wirklich so eine Lust habe, mich mit diesem Thema auch zu beschäftigen.
Ja, total schön. Und wenn du der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
Da möchte ich das ansprechen, was wir heute auch angesprochen haben. Ich möchte einfach ein bisschen mehr Gelassenheit, würde ich mir wünschen, oder das würde ich raten, beim Essen, bei Bewegung. Springt nicht immer auf jeden komischen Satz von irgendwelchen Influencern auf, die wieder irgendwelche Öle verteufeln oder Zucker verteufeln. Also einfach wirklich so ein bisschen auf sich hören, schauen, was tut mir gerade gut, so ein bisschen einfach diese Gelassenheit mit dem Essen, nicht so dogmatisch sein und das überträgt sich auch auf die Bewegung, auf den Sport. Also ach, das würde ich so gerne, das wünsche ich mir auch, das versuche ich auch allen Athletinnen, wo ich merke, da ist so ein extremer Druck dahinter, mitzugeben. Aber das wäre wirklich mein größter Rat, einfach ein bisschen mehr Gelassenheit beim Thema Essen und Trinken und Sport.
Yeah. Ja. Ja, sehr schön. Dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit, Christina, und auch das wirklich schöne Gespräch mit dir.
Ja, vielen, vielen Dank, Laura. Es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Und wer weiß, wir machen den Cliffhanger. Vielleicht sehen
genau.
wir uns wieder.
Genau, ich habe noch offene Fragen. Schön, bis dann. Tschüss.
Dankeschön, tschüss.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Episode genommen hast. Ich hoffe, du konntest etwas Wertvolles für dich mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden, deiner Familie oder Bekannten. Das würde mich unglaublich freuen. Eine Bewertung wäre ebenfalls eine tolle Unterstützung und hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Danke und bis zum nächsten Mal.